Deutschlandfunk, Information und Musik.
Dass die UN-Klimakonferenzen in Verlängerung gehen, ist ja fast schon keine Meldung wert. Eher die Regel als die Ausnahme. Und so war es auch bei diesem Treffen der Weltgemeinschaft im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Und nachdem es gestern kurz sogar nach einem Scheitern aussah, weil die EU mit Ausstieg aus den Verhandlungen gedroht hatte, hat man sich heute Nacht offenbar auf eine Abschlusserklärung und wesentliche Beschlüsse geeinigt. Vor allem und lange umstritten ein gemeinsamer Fonds, um Klimaschäden zu finanzieren. In Sharm el-Sheikh berichtet für uns Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Also Herr Ehring, nach 30 Jahren jetzt der Beschluss für einen Klimaschädenfonds. Worum geht's da genau?
Die Erwärmung trifft ja arme Länder mehr als reiche. Und zwar vor allem deswegen, weil die armen Länder keine Reserven haben, schlechtere Infrastruktur, zum Beispiel weniger stabile Häuser, die bei Wirbelstürmen stärker geschädigt werden. Und sie haben so gut wie gar nichts zur Erwärmung beigetragen, weil der CO2-Ausstoß in armen Ländern sehr, sehr viel niedriger ist als bei uns. Bei uns ist er ja bei vielleicht 10 Tonnen pro Kopf. Und ja, und in Afrika teilweise unter einer Tonne, teilweise weit unter einer Tonne. Und deswegen fordern Entwicklungsländer seit 30 Jahren, dass der reiche Norden, der die Klimakrise verursacht hat, auch Schadensersatz leistet für Schäden, an die man sich nicht anpassen kann, die einfach kommen, wie ein ganz gewaltiger Hurricane, wie eine Trockenheit, die nicht enden will, wie eine gewaltige Hitzewelle oder der Meeresspiegelanstieg. Das ist das Verursacherprinzip, das haben die Industrieländer aber die ganze Zeit abgelehnt und jetzt wurde es als Tagesordnungspunkt zugelassen auf ganz großen Druck der Entwicklungsländer und herausgekommen ist ein formeller Fonds, der gegründet werden soll, in dem die Industrieländer freiwillige Einzahlungen leisten, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht in verschiedenen Kanälen. Was die Schwellenländer machen, speziell China, das wird sich noch zeigen. Die EU hat das vorgeschlagen und sie hat sich damit durchgesetzt, vor allem gegenüber anderen Industrieländern, die da wesentlich skeptischer waren. Die USA hatten das am meisten und am heftigsten blockiert die ganzen Jahre.
Genau, 3 Jahrzehnte hat das Ganze gedauert. Warum war das so schwierig? Wegen der Industrieländer oder warum war es so langwierig?
Ja, wegen der Industrieländer. Die haben sich schlicht und einfach geweigert, über dieses Thema zu reden und das auf die Tagesordnung zu nehmen. Mhm. Und zwar aus ihrer Sicht mit einem verständlichen Grund. Es geht potenziell um ganz gewaltige Summen und es würde um die Anerkennung des Verschuldensprinzips gehen, was einen riesigen Topf unter Umständen öffnen würde. Die Schäden sind einmal riesig. Es gibt die Gruppe der V20, der besonders verwundbaren Länder, die inzwischen auf 58 angewachsen ist. Und die haben mal ausgerechnet, dass in den vergangenen Jahren an solchen Schäden über eine 500 Milliarden Dollar zusammengekommen sind. Und die Tendenz, die wird ja, weil die Klimakrise immer schlimmer wird, stark steigen. Und hier war es dann auf die Tagesordnung gekommen, weil die Rechtspflicht rausgenommen wurde und das Ganze freiwillig gemacht wurde.
Jetzt geht es auf der Konferenz ja eigentlich nicht nur um Schäden oder die Finanzierung von Schäden, sondern darum, das Klima oder die Erwärmung abzubremsen. Welche Impulse kommen da von der Konferenz?
Da kommen ziemlich wenig Impulse, das muss man sagen. Es gibt eine Abschlusserklärung, die kaum über die von Glasgow, also aus der Klimakonferenz des letzten Jahres, hinausgeht. Man hat gefordert, die 1,5 Grad, also die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad in Reichweite zu halten. Bis 2030 müssen dafür die Emissionen fast halbiert werden, aber dafür gibt es kaum stärkere Signale. Es wurde der Kohleausstieg, das Herunterfahren der Kohleförderung und Kohleverwendung gefordert, aber nicht von anderen fossilen Energien. Es gibt ein Signal, was stärker ist zur Emissionsbegrenzung, das sind Partnerschaften zwischen Industrieländern und Schwellenländern für die Energiewende. Diese Schwellenländer wie zum Beispiel Südafrika, Mexiko, Indonesien, Ägypten haben immer noch steigende CO2-Emissionen und die wollen jetzt mit Hilfe von Geld aus den Industrieländern die Energiewende angehen, also auch Wind- und Solarenergie installieren und das könnte die Emissionen schon ein bisschen deutlich drängen, bremsen, aber insgesamt ist das in dem Bereich ein sehr enttäuschendes Ergebnis.
Jetzt, also die Formulierung, das 1,5 Grad Ziel oder die Grenze soll in Reichweite bleiben, ist sie das denn dann überhaupt?
Viele Wissenschaftler meinen nein. Fast alle Szenarien über wahrscheinliche Emissionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, je nach Wirtschaftsentwicklung und intensiven Klimaschutz, rechnen damit, dass diese 1,5 Grad zumindest zeitweise überschritten werden und das unter Umständen schon ziemlich bald. Und die die Konferenz hält daran fest, weil man weiß, dass zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ein Riesenunterschied ist. Mhm. Aber es ist zunehmend unrealistisch, das wirklich zu erreichen. Mhm.
Sie berichten jetzt seit vielen Jahren von UN-Klimakonferenzen und eben jetzt als langjähriger Beobachter als Bilanz. War das jetzt ein Misserfolg?
Es ist eine zweigeteilte Konferenz. Die Einigung auf Schäden und Verluste ist ein Erfolg, den man durchaus historisch nennen kann, der auch eine große Bedeutung hat für die nächsten Jahre. Das ist erstmal ein Anfang dafür und da werden sicherlich große Forderungen und auch große Summen fällig werden, die dann hoffentlich auch gute Dienste leisten. Aber die schwachen Ergebnisse bei den Emissionen, wo Saudi-Arabien es geschafft hat, sich durchzusetzen und Formulierungen abzuschwächen und Pläne abzuschwächen, das ist mehr als ein Dämpfer. Das macht diese Klimakonferenz zu einer zumindest zweigeteilten Konferenz.
Live aus Sharm el-Sheikh von der UN-Klimakonferenz war das Georg Ehring. Dankeschön.